Ja, dann auch von mir hier vorne Grüße. Alle, die mich kennen oder auch noch nicht kennen oder erwartungsvoll hier sitzen und denken, was ist das für ein älterer Herr, der da vorne steht. Ja, ich bin ja wohl schon angekündigt worden, habe ich gerade gehört. Na gut, so ist es dann. Ich hatte mir gewünscht, dass es ein bisschen anonymer geht, aber ich habe gehört, von meinem Fanclub sind sogar Leute da, die mit dem Taxi extra hergereist sind, weil sie gehört haben, der Klausi ist da. Pressi, so schön, dass du da bist. Das Thema heute, wenn wir die erste Folie anschauen, Gott, unser himmlischer Vater, hatte Stefan sich von mir gewünscht. Und da steht bewusst ein Fragezeichen, ein Ausrufungszeichen dahinter, weil das heute nicht mehr klar ist, ob ich das so sagen kann, ob ich das überhaupt so glauben kann, was da steht. Gott, unser himmlischer Vater. Denn dem Schauplatz könnte dann sein, Stefan wird in einer Predigtserie, die er dann machen wird, darauf eingehen, was ist geistliche Vaterschaft oder geistliche Elternschaft? Was erwartet uns heute Morgen? Ich darf ein paar Bibeltexte vorlesen. Das müsst ihr ein bisschen aushalten, weil ich bin so ein analoger Typ noch. Seht das hier, was hier so rumliegt. Die Bibel erklärt sich selbst. Viele Dinge braucht man nicht mehr sagen, wenn man die Bibel liest und versteht. Das ist der Job vom Heiligen Geist, dass du das, was du liest, auch verstehen kannst und das in die Realität übertragen kannst. Ich musste heute Morgen ein paar Mal lächeln am Anfang vom Gottesdienst, weil eins der Dinge, die mir als No-Gos gesagt worden sind, die man in der Gemeinde nicht sagt, heißt, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht oder ich weiß ja nicht. Das Gefühl, das dann entsteht bei demjenigen, der das hört, denkt, ja, wenn du keine Ahnung hast, dann bleib doch einfach sitzen. Also das No-Go in der Gemeinde ist zu sagen, ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht. Warum ich das hier sagen soll, Stefan hat sich das so gedacht. Und in Epheser 4,15 steht, auch auf eurer Folie zu sehen, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Jetzt wisst ihr, worum es geht. Der Paulus hat es den Ephesern gesagt, worum es geht. Jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde wird benannt von ihm. Und das ist der, vor dem wir unsere Knie beugen. So einfach. Das war schon die Predigt, eigentlich könnte ich jetzt schon aufhören, wenn wir das verstanden haben. Wir gehen mal vom Natürlichen ins Geistliche, Übertragung werden wir vielleicht mal hinkriegen. Ich fange mal an, wer oder was ist überhaupt ein Vater? Jetzt höre ich die Anfrage, Klaus, woher oder was für eine Qualifikation hast du, über dieses Thema sprechen zu dürfen? Da habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das ist die Antwort. Ich könnte mich als Spezialist zu diesem Thema bezeichnen, sozusagen als Fachmann, als Fachvater. Erfahrung seit fast einem halben Jahrhundert, 7-mal Vater, 15-mal Großvater, das dürfte als Qualifikation ausreichen. Jetzt kommt wieder der Satz, den man nicht sagen darf, ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich bin noch nicht am Ende. Ich habe es tatsächlich noch nicht verstanden, warum und wie. Ich habe nicht die Antworten. Ich bin nicht die Antwort. Das musst du klären mit dir und mit Gott. Und ihr dürft mir glauben, das war eine harte Schule zu lernen, was ein Vater ist oder was er eben auch nicht ist. Ich habe von dir gerade gehört, Judith, wie du deinen Vater siehst, an seiner Großzügigkeit, an manchen Charakterzügen kannst du einen echten Vater erkennen. Blende das mal ruhig aus, das lenkt uns jetzt nur ab. Wer oder was ist ein Vater? Ihr habt euren Pastor ja da auf dem Bild auch irgendwo entdecken können. Ein Vater auf irgendeine Weise, mehr oder weniger, ist an deiner Entstehung beteiligt. Ein Vater hat auch die Aufgabe, dich bedingungslos lieb zu haben. Ein Vater ist auch für deine Versorgung zuständig, natürlich. Wir reden aber jetzt erstmal über kleinere Kinder, über junge Kinder. Dein Vater hat den Auftrag, dir die Regularien des Lebens auch zu erklären, auch eines christlichen Lebens vorzuleben, nötigenfalls zu erklären, auch die No-Gos zu benennen. wenn er diese Regularien dann auch selbst glaubhaft lebt. Ansonsten kann er sich die sparen. Der Vater hat den Auftrag, deine Fähigkeiten zu sehen und zu fördern. Dein Vater hat die Aufgabe, dich zu ermutigen und immer für dich zu sein. Nicht für dich da zu sein, das schaffen die wenigsten, aber für dich zu sein. Du musst das Gefühl haben, er ist für dich, nicht gegen dich. Und diese Aufgaben hat dein Vater aber nur, solange du noch nicht selbst erwachsen, reif oder volljährig bist. Da ändert sich das nämlich. Wenn du erwachsen bist und deine eigene Entscheidung triffst, für die du dann auch selbst die Verantwortung trägst, ist er aber immer noch dein Vater. Er sollte dich immer noch bedingungslos lieben. Manchmal ist natürlich noch finanzielle oder emotionale Unterstützung notwendig. Der Vater ist aber nicht mehr der Bestimmer oder Überwacher der Regeln für dein Leben. Das hat dann sein Ende gefunden, wenn du erwachsen, wenn du reif bist. Diesen Regelrahmen solltest du zwischenzeitlich gelernt, verstanden und verinnerlicht haben. Wenn Väter das nicht verstehen, werden Väter oder Eltern ihre Kinder, ihre Söhne im Verlauf der Adoleszenz emotional und beziehungsmäßig verlieren. Zuerst verschwindet das Vertrauen, später verschwindet auch der Respekt. Und nach den Bibeltexten, die wir den Dekalog nennen, so wie die 10 Gebote von den Theologen bezeichnet werden, haben deine Eltern das Recht, von dir geehrt zu werden, steht da geschrieben. Das heißt, respektvoll behandelt zu werden. Aber manchmal sind sie selbst schuld, wenn du den Respekt gegenüber verlierst, der nicht mehr da ist. Wenn du als Sohn, ich kann nur von Söhnen sprechen, was anderes habe ich nicht im Angebot, wenn du als Sohn das bis dahin nicht gelernt haben solltest, jetzt triffst du deine eigenen Entscheidungen, trägst selbst die Konsequenzen. Der Vater sollte aber immer noch ein offenes Ohr und Zeit für dich haben, wenn du Redebedarf hast. Wenn. Ein Schub, manchmal wünscht sich ein Vater auch nur ein Feedback, wie es dir gerade geht. Witzig. Auf den ersten Seiten deiner Bibel steht, dass Gott sich mit Adam regelmäßig in der Kühle des Abends im Garten getroffen hat, um zu reden. Warum? Feedback zu geben, Rückmeldung zu geben. Früher nannte man das Gebet. Gott will, dass du mit ihm redest. Von Anfang an. Auf der ersten Seite deiner Bibel steht das schon. Das ist eines der größten Vernachlässigungen, die du in Beziehung mit deinem Vater, mit deinem geistlichen Vater, mit deinem himmlischen Vater hast, dass du aufhörst, mit ihm zu reden. Dass die Kommunikation gestoppt ist, unterbrochen ist. Weil das irgendwann nicht mehr funktioniert hat, wegen Sünde wahrscheinlich, wegen falschen Entscheidungen, hat Gott gefragt, Adam, wo bist du? Manchmal fragt Gott dich wirklich, wo bist du gerade? Ich höre nichts mehr von dir. Wie geht's dir eigentlich? Das ist so ein Feedback, die Väter so gern hören von ihren Kindern. Wie geht's dir denn gerade wirklich? Von ihren erwachsenen Kindern, die unterwegs sind, ihre eigenen Entscheidungen treffen, ihr eigenes Leben leben. Ungehorsam, Unabhängigkeit von Gott führt zu Trennung und führt zu Einsamkeit. Verstehst du, Gott hat ein Verlangen danach, mit dir zu reden und von dir zu hören. Zurück zu dem Vater eines erwachsenen Menschen, Ratgeber sollte ein Vater nur noch sein, wenn du ihn ausdrücklich darum bittest. Also nicht der, der sich in alles einmischt. Dann bist du kein guter Vater. Wenn du es geschafft hast, die Kontrolle abzugeben, dann sollte er eher der Unterstützer für dich dabei sein, deine eigenen Antworten zu finden. Wenn ein Sohn mich antwortet hat, Papa, können wir mal reden? Können wir uns mal zum Frühstück treffen? Dann weiß ich, ich muss erstmal die Klappe halten. Schlaue Ratschläge bekommen sie viel überall, aus dem Internet und sonst woher, von welchen guten oder schlechten Freunden. Die schlauen Tipps kommen nicht von mir. Die erspare ich mir mittlerweile, weil das bringt überhaupt nichts. Dein Vater hat immer noch die Aufgabe, dir Bestätigung zu geben und die Ermutigung zu geben. Das ist der Hauptjob überhaupt. Bestätigung und Ermutigung. Wenn ich heute über dieses Thema spreche, entstehen in den Köpfen der meisten Zuhörer ganz häufig typische Abwehrmechanismen. Ihr eigenes Erleben, das eigene Erlebnis mit ihren Vätern hat den Blick dafür unmöglich gemacht, Gott, unseren Schöpfer, als deinen himmlischen Vater sehen zu können. beginnt schon dabei, dass du anfängst, die Standardgebetsinhalte im sogenannten Vaterunser glaubhaft zu beten. Das geht dann nicht mehr. Die Schwierigkeit besteht bereits beim Zitieren vom ersten Satz. Vater unser steht da. Vater unser, der du bist im Himmel. Ich selber bete, mein wunderbarer himmlischer Vater. Und ich habe wie du, Judith, einen wirklich guten Vater gehabt. Der war Lehrer, stellvertretender Schulleiter am Gymnasium in Unna. Und als er zu früh gestorben ist, ich war 41, ich habe mir hinterher mal gedacht, ich hätte ihn noch so viel fragen wollen. Ich vermisse ihn bis heute. Wirklich kann der ewige Gott von mir als Vater bezeichnet werden, der sich irgendwo befinden soll, was sich Himmel nennt. Diese Gedankenabläufe sind im Zeitgeist geschuldet, grundsätzlich das Recht zu haben, anzuzweifeln oder zu hinterfragen, was in der Bibel als Fakt beschrieben wird. Das Vorbild zu einem tief gegründeten Vater-Sohn-Verhältnis zu Gott lerne ich von meinem Vorbild, und zwar von Jesus selber. Schon als 12-Jähriger im Tempel, als er vor seinen Eltern Josef und Maria in einem theologischen Gespräch mit Schriftgelehrten im Tempel getroffen wird, da antwortet er ihnen, nachdem er ihre Vorwürfe angehört hat, warum bist du denn weg? Warum bist du denn nicht mit uns? Da steht dann in deiner Bibel in Lukas 2, Vers 49, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist, oder? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Dieses 12-jährige Kind wusste schon, wer sein Vater ist, sein himmlischer Vater. Weißt du das? Wem du gehörst, wer dein Schöpfer ist, wer dein Vater ist? Oder ist dir das auch verloren gegangen? Später, bevor er festgenommen worden ist, hat er sich länger mit seinen Jüngern zu diesem Thema unterhalten. Johannes Kapitel 14 und 15 und 16 und 17, drei Kapitel lang in deiner Bibel, beschrieben, wie er mit seinem Vater kommuniziert, was er seinen Jüngern zu diesem Thema sagt, wie sein Verhältnis zu seinem Vater ist. Da können wir uns die Folie mal anschauen, was da drin steht. Johannes 14, Vers 6 zum Beispiel ist einer der Kerntexte in dem Zusammenhang. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Da steht denn in der Bibel. Ich habe vorhin gesagt, die Bibel erklärt sich selbst. Manche Dinge, die du hinterfragst. Die Bibel spricht darüber schon lange. Mal überlesen wir diese Texte und verstehen sie gar nicht, was Jesus damit überhaupt gemeint hat. Das war sein Verhältnis zu seinem Vater. Nochmal Vers 7. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Manchmal zweifeln wir daran, Gott, wie bist du oder warum bist du so? Wenn ich Jesus anschaue, verstehe ich den Vater. Ist euch das klar? Das heißt, wir dürfen mehr auf Jesus schauen. Jesus erklärt uns sein Verhältnis zum Vater. Oh, danke, das ist lieb. Erklärt uns sein Verhältnis zu seinem Vater und wir verstehen, was er von dir und von mir erwartet, geistlich reif zu sein, geistlich reif zu werden und selbst Vater und Mutter sein zu können. Das sage ich jetzt nicht nur zu den Leuten, die natürlicherweise Väter sind. Was wir in unseren Gemeinden brauchen, sind immer mehr Menschen, die geistlich reif sind, die auch vielleicht keine eigenen Kinder haben, aber von Gott den Auftrag haben, Väter und Mütter zu sein für Menschen, die am Anfang stehen. Ein Verhältnis zu finden für solchen Leuten, die das brauchen, dringend, dringend brauchen. Vers 8, Philippus spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater und es genügt uns. Vers 9, Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast es noch nicht erkannt, hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Er sagt, wenn du mich erkannt hättest, hättest du auch den Vater verstanden. Nach 3 Jahren mit ihm zusammen hat Philippus es noch nicht verstanden. Die 6. Folie, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeig uns den Vater? Vers 10, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? So viel zum Bibeltext. Wir können uns mal die siebte Folie anschauen. Da steht nämlich ein Bibeltext, wie Paulus zu dem Thema steht und was er zu dem Thema zu sagen hat, was er in den Gemeinden beobachtet hat. Mangel in der Christenheit, in christlichen Gemeinden an Vätern und Müttern in Christus. Da steht in 1. Korinther 4, Vers 15, denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher in Christus hättet, oder Lehrer oder wie auch immer, so doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Das heißt, er war ein Vater für viele, unter anderem für Timotheus, für die Leute, die er dann persönlich angeschrieben hat, für Leute, die er Verantwortung und nochmal, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, an deren Entstehung er beteiligt war, an ihrer geistlichen Geburt beteiligt war. Er war ihr Vater und hat diese Verantwortung gespürt gegen ihn gegenüber. Aber es waren jetzt erwachsene Kinder, wo das Verhältnis ein anderes ist. Dass es in Gemeinden viele Leute gibt, die meinen, sie hätten was zu sagen und sie müssten hier vorne stehen und das Mikro in der Hand bekommen und das ist das Ziel, das es zu erreichen gibt. Dein Job ist vielleicht ein ganz anderer. Vielleicht der im Hintergrund zu sein, zu dem man mal gehen kann und fragen kann, kannst du mal, hast du mal Zeit für mich? Magst du mal da sein für mich? Leute, die vielleicht ein falsches oder ein schlechtes Verhältnis zu ihren natürlichen Eltern zu haben, dass sie in der Gemeinde jemanden brauchen, zu dem sie gehen können und mal eine Frage stellen können oder einfach nur mal was rauslassen, was ihnen auf der Seele liegt. Es werden Väter und Mütter in Christus gebraucht. Wie nennt der Paulus das? Es gibt viele Leute, die sagen können, was falsch ist und was richtig ist, was du unbedingt machen musst, was gerade dran ist, gibt es viele. Er nennt das so, denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter, und ich nehme die Mütter damit rein. Ich hätte auch 7 Jungs nicht geschafft, ohne die beste Ehefrau der Welt. Nicht mal die Hälfte hätte ich geschafft, nicht mal ein Drittel. Ohne die beste Ehefrau der Welt, ohne meine Ingrid, hätte das alles nicht funktioniert. So gehören Väter und Mütter an Christus dazu, damit eine Gemeinde richtig, richtig gut funktioniert. Eine Zusammenfassung. Wir sind auf der Zielgeraden. Zusammenfassung. Erstens, einige von uns heute Morgen haben gespürt, dass sie etwas mit ihren leiblichen Eltern zu klären haben. Schieb das nicht auf, schieb das nicht auf die lange Bank. Zweitens, einige von uns haben heute Morgen in ihrem Herzen gehört, dass bei ihnen ansteht, sich für diesen Weg zu entscheiden. Nämlich für Christen aus ihrer Umgebung als geistliche Väter und Mütter bereit zu sein. Das kostet Zeit, überschlage die Kosten. Das kostet Nervenkraft und Geduld. Wie bei der natürlichen Kindererziehung auch. Zeit, Kraft, Lebenszeit, Kraft, Geduld, haben wir gehört vorhin. Da kommst du manchmal tatsächlich an die Grenzen, wenn du dich entscheidest, Vater und Mutter zu sein, Vater und Mutter zu werden. Und Investitionen in Beziehungen, deren Ausgang du nicht kennst. Höre in den nächsten Tagen darauf, was der Heilige Geist dir dazu sagt. Der dritte Punkt, damit komme ich zum Schluss, versprochen. Die dritte Gruppe von Leuten heute Morgen ermutige ich, dich danach umzuschauen, wo es in deiner Nähe Menschen gibt, denen du vertrauen kannst. Die vertrauenswürdig sind, die glaubwürdig ihr Christsein leben. Und dann sprich sie auch mal an, ob Gott sie nicht schon im Vorfeld auf deine Anfrage vorbereitet hat. Das passt dann auch irgendwo schon. Wenn jemand vorbereitet ist, der weiß, da wird jemand kommen, der wird mich fragen. Da hat sogar jemand, der diese Kurzpredigt gehört hat, diese kurze Ansage von mir heute Morgen. Bedeutung von geistlicher Elternschaft. Wie man natürliche Elternschaft leben kann und wie man geistliche Elternschaft lebt. Lass uns doch, wenn wir das schaffen, mal ein gemeinsames Gebet sprechen. Das besteht aus ein paar Sätzen. Vielleicht magst du sogar dazu aufstehen. Wir haben es auf der Folie auch drauf. Das ist mein Gebet heute Morgen, das ist mit euch zusammen. Ich bete mit euch zusammen. Wunderbarer, ewiger Gott, danke, dass dass ich dein Kind sein darf und dass ich dich als meinen Vater erkennen kann. Ich bitte dich, dass ich das ganz neu verstehen und leben kann. Danke, dass du mich bedingungslos liebst. Das bete ich in dem wunderbaren Namen von Jesus. So sei es. Amen, heißt das. Das ist die Übersetzung.